Die Sommerferien stehen ja ganz bald an und sicher haben viele von euch einen schönen Urlaub vor sich oder immerhin ein paar freie, sonnige Tage. Ich werde auch versuchen, so oft wie möglich im Schwimmbad abzuhängen und mir ein bisschen Ferienfeeling zu holen. Und genau wie im letzten Jahr holen wir auch ein bisschen davon hier in diesem Podcast. Ab nächster Woche gibt es ein paar Special-Episoden. Was genau passiert, das verrate ich euch dann. Ich sage nur schon so viel. Ich durfte wieder einige interessante und tolle Menschen treffen, die hier in der Stadt wunderbare Sachen machen, sich engagieren und denen ihr vielleicht sogar auch schon mal begegnet seid. Heute gibt es aber noch einmal eine reguläre Folge, weil es war natürlich auch in den vergangenen Tagen schon wieder einiges los. Zum Beispiel kam die Nachricht, dass die bisherige Betreiberin des Hühnerstalls, einer durchaus beliebten Kneipe in der Altstadt, zum 1. August aufhört. Was das für die Zukunft des Ladens und vielleicht sogar die Kneipenlandschaft rund um die Bolkerstraße bedeutet, darüber habe ich mit Maximilian Nowroth gesprochen. Marlene Kess hält uns mal wieder auf dem Laufenden, was gerade an Düsseldorfer Gerichten los ist. Diesmal wird es sogar fast historisch. Und Helene Pawlitzki berichtet von den neuesten Sommersnack-Trends, die sie in der Stadt entdeckt hat. Und damit herzlich willkommen zum Rheinpegel. Ihr hört Folge 430 und der Rhein steht bei 45 Zentimetern.
Rheinpegel. Der RP-Podcast für alle, die Düsseldorf lieben.
Hallo zum Rheinpegel, dem Podcast, in dem wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt, was die Bewohnerinnen und Bewohner umtreibt, kurz und gut, was geht. Mein Name ist Tosja Kohlmann und diese wirklich schöne Aufgabe darf ich übernehmen. Wenn ihr uns etwas mitteilen wollt, wenn ihr Veranstaltungen wisst, auf die wir hinweisen dürfen, wenn ihr Themen habt, über die wir sprechen können oder wenn ihr einfach mal was loswerden wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun unter rheinpegel@rheinische-post.de oder 0160 80 80 844 erreicht ihr uns. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Die bisherige Betreiberin des Hühnerstalls, Petra Melzer, hat angekündigt, zum 1. August aufzuhören, nach 22 Jahren hinter der Theke. Eine Nachricht, die nicht wenige Menschen in der Stadt beschäftigt, wenn nicht sogar schockiert. Die Kneipe auf der Mertensgasse hat viele Stammgäste, einige pflegen schon seit Jahren eine fast familiäre Beziehung zur Wirtin. Wer in diese Fußstapfen treten könnte, warum und wie sich die Kneipenkultur in der Altstadt schon seit einiger Zeit verändert und was eine richtig gute Stammkneipe ausmacht, das erzählt Maximilian Nowroth. Lieber Max.
Tosja.
Alles verändert sich.
Ja.
Wir verändern uns. Das Wetter verändert sich gerade leider nicht so doll. Ich warte auf Regen, ne? Ich warte richtig auf Regen.
Ich habe auch Durst nach Regen, ja. Ich habe auch keinen Bock mehr auf diese ständige Gießerei.
Ja.
Es muss aufhören.
Ich habe was gelernt. Ich gieße ja immer morgens, damit ich das nicht vergesse über den Tag.
Ja.
Das soll man nicht machen. Das weißt du vielleicht. Ich wusste das nicht.
Ich gieße immer morgens.
Weil dann das Wasser sich über den Tag auch aufheizt und dann wird es kochend heiß für die Flammen. Man soll abends gießen, wenn es abkühlt, weil es in der Nacht eher abkühlt.
Ja gut, aber Gegenargument, du hast morgens die größte Kälte im Boden, das Wasser kann also besser versickern und verdunstet nicht so schnell. Und ich denke mir, wenn es einmal im Boden ist, ist es im Boden, dann... Ich weiß ja nicht, wie du deine Pflanzen gießt. Nur die Blätter.
Genau, immer oben einmal so ansprühst. Nee, ich habe vielleicht auch schon mal die ein oder andere Pflanze ertränkt, so ist es nicht, weil ich dann immer ganz besonders gut meine. Aber genau, das habe ich gestern gelernt, das wollte ich jetzt hier einfach mal teilen, aber wahrscheinlich gibt es da verschiedene Ansätze.
Zählt zu den Morgensgießern.
Morgens gießen machst du jetzt wahrscheinlich nach einer erholsamen Nacht mit 8 Stunden Schlaf und nach einer guten Tasse Kaffee. Früher vielleicht hast du morgens die Blumen gegossen, weil du gerade erst nach Hause gekommen bist.
Weil ich mir abends einen eingegossen habe.
Weil du dir abends einen eingegossen hast.
Ja.
Und dann nach einer durchzechten Nacht in der Altstadt irgendwie zu Hause aufgelaufen bist und dachtest, ach ja, die haben doch bestimmt auch Durst.
Ja.
Die Altstadt.
Ja,
unsere gute alte Altstadt. Da haben wir ja schon wirklich das ein oder andere Mal drüber gesprochen und wir kommen ja immer wieder darauf hin, also es gäbe hier wahrscheinlich auch Episoden zu füllen mit Anekdoten von uns beiden alten Altstadt-Legenden.
Mm.
Aber wir bleiben ja hier, professionell und besprechen jetzt einfach, was da schon wieder los ist. Der Hühnerstall.
Nicht zu verwechseln mit dem Kuhstall übrigens, habe ich mir nochmal überlegt.
Das ist doch
der
irgendwie
Name
Motto.
Ist, also Hühnerstall ist ja irgendwie auch ein schöner Name. Kuhstall ist ja diese Ballermann-artige Disco an der Bolkerstraße und Hühnerstall komplett anders, obwohl nur 50 Meter weiter in der Mertensgasse. Mhm. Übrigens meine Lieblingsecke in der Altstadt, weil ich das im Pözke so liebe, die Jazzkneipe.
Ja.
Vielleicht, wenn es eine Stammkneipe gäbe in der Altstadt, wäre das im Pözke, wobei ich jetzt auch nicht übertrieben oft, aber ich habe jegliche Freunde und Familie da schon reingeschleppt, die kannten das alle nicht, ich liebe es. Und gegenüber vom Empölzke ist der Hühnerstall und den kennt man, wenn man nicht eh da schon mal war, vielleicht vom Vorbeigehen, weil die Fenster sind dann immer offen und dann hängen die Leute da in der quasi auf so einer Sitzbank in der Scheibe ab, weil es so voll ist, dass du drin kaum noch stehen kannst, ja, und trinken da zum Beispiel Apfelkorn, Mexikaner, Eierlikör.
Was es halt so gibt.
Ja.
Dieser Beschreibung entnimmt man jetzt schon, es ist ein durchaus beliebter Ort.
Ja.
Es ist, genau, Stammkneipe, also dieses Konzept Stammkneipe könnten wir ja auch eigentlich machen, ne? Werden wir vielleicht auch gleich mal ein bisschen drüber sprechen, aber es ist sicher für einige ein Ort, wo sie immer wieder hin zurückkehren, und das seit einiger Zeit, also seit 22 Jahren
gibt's den Laden
unter derselben Führung.
Ja.
Und wir wären ja nicht wir und würden das hier jetzt so anmoderieren, wenn es nicht jetzt
hieße, keine Veränderung gäbe, ja.
Leider verändert sich was.
Also der Hühnerstall schließt im jetzigen Konzept mit der jetzigen Wirtin Petra Melzer, ihr Name, am 1. August. Also wer nochmal richtig einen ablassen will im Hühnerstall, der geht am 1. August dahin. Das ist der letzte Samstag dort. Da wird gefeiert, bis es kracht, bis nachts um 3 und länger, auch zu günstigeren Preisen als sonst, die auch sonst schon fair sind. Weil die Petra Melzer so ein bisschen aus Altersgründen, aber auch weil es nicht mehr so ging, wie sie wollte, aufhört als Wirtin. Und sie hat, wie du sagst, 22 Jahre den Job gemacht, was ja auch einfach krass ist. Ich meine, wir haben hier einen Job, wo man irgendwie morgens um 9 mal locker anfängt und um 17 Uhr Feierabend hat. Sie hat halt vor Corona viel mehr Abende noch, seit nach Corona immerhin Donnerstag, Freitag, Samstag und vor Feierabend immer hinterm Tresen, immer bis 3 Uhr morgens. Und deswegen lieben die Leute den Laden, glaube ich, auch, weil sie hat den Laden wirklich geprägt. Das ist nicht nur eine Floskel, sondern sie stand halt immer da. Sie hat die Leute ja herzlich bewirtet, wie das Wort auch das meint, war Gastgeberin und war sogar so nah an manchen Gästen, dass sie da sogar auf der Hochzeit oder auf den Geburtstag eingeladen war.
Ich meine, klar, das ist natürlich, ne, wenn man jetzt überlegt, wann fängt man an, in die Altstadt zu gehen, also ich mit 13, andere dann vielleicht auch ungefähr in diesem Alter, und dann ist das irgendwie vor 22 Jahren gewesen, also, ne, und das heißt, diese Frau oder dieser Laden begleitet ja dann auch durch ganz viele, ne, dann geht man vielleicht trotzdem zum Studieren weg, aber kommt immer wieder nach Hause und läuft da auch auf, also Stammkneipe kann ja auch was sein, was einfach nur zweimal im Jahr stattfindet sozusagen.
Ja, und ich glaube, die Mertensgasse ist auch gut für das Konzept Stammkneipe, weil sich da halt wenig, sage ich mal, so Nicht-Düsseldorfer oder so Einmalbesucher verlieren, weil es ist irgendwie relativ dunkel, es gibt eigentlich nur 4 Läden noch, Peters Treff, ist ja auch recht urig, sogar Bad Bunny war im Peters Treff, habe ich neulich gelesen, hat dann einen Meter alt getrunken. Plötzlich hatte ich schon genannt, Hühnerstall und Ludwigs Bier und Brot, und die Petra Melzer lässt eben jetzt ihren Pachtvertrag auslaufen, das hat echt super viele Leute bei uns interessiert. Im Teaser der Geschichte, die wir geschrieben haben, steht, Stammgäste sind geschockt. Das ist auch nicht übertrieben. Also wir haben das im Endeffekt auch von einer Fußballmannschaft erfahren. Rheinknie Rangers heißen die, die noch wenige Tage vor dieser Botschaft mit Petra Melzer bei der Hochzeit waren. Also ein Vorstand von diesem Verein hat geheiratet. Sie war dann mit ihrem Lebenspartner Lothar mit am Standesamt. Und wenige Tage später hieß es, ja, wir schließen den Laden. Die konnten es wirklich nicht fassen, weil die haben da Fahnen in dem Laden hängen. Die rekrutieren da Leute von der Theke weg. Also es ist wirklich eine Thekenmannschaft, wie man sich das vorstellt. Aber sie selber, die Petra Melzer, genannt P in der Altstadt, hat es auch recht spät erfahren, weil sie eigentlich einen Nachfolger ins Spiel bringen wollte, der den Pachtvertrag, der eben jetzt endet, dann ja fortführt und sie vielleicht noch anstellt als Betriebsleiterin oder so. Das wollte ihre Vermieterin nicht, die wollte lieber den Generationswechsel. Und so ist jetzt eben erstmal Feierabend.
Ja, also wie du schon sagst, das hat einige Menschen beschäftigt, das habe ich auch mitbekommen.
Ja.
Und klar, das ist jetzt ein Laden in der Mertensgasse, aber es ist, wenn man das jetzt anders frame möchte, auch ein weiterer Laden, der irgendwie in den letzten, ja weiß ich nicht, 3-4 Jahren, wo so eine Nachricht kommt, also auch Kreuzherreneck gab es ja auch diese Nachricht, das wurde dann wieder irgendwie anders umgewandelt und so ist es ja auch mit Empölske war ja am Ende auch mal kurz vor Schließen oder sich verändern oder so. Also ich finde, da könnte man jetzt fast sagen, das ist wie eine kleine Welle, die halt schon eine Weile irgendwie geht. Mm. Und ja, also du sagst jetzt, sie hört auf, Generationswechsel. Also das heißt, da kommt was Neues rein, nur nicht das, was sie sich quasi vorgestellt hat.
Genau, also es soll ein neuer Pächter kommen. Der hat seinen Vertrag noch nicht unterschrieben. Ich habe mit der Vermieterin telefoniert, aber sie ist zuversichtlich, dass das Mitte August passiert und er dann eben zum 1. September den neuen Pachtvertrag antreten kann.
Mhm.
Und gute Nachricht an alle, die natürlich keinen Wandel wollen im Hühnerstall. Klar, P wird nicht mehr da stehen, aber der Laden soll weiter ihre Handschrift tragen. So hat das die Vermieterin gesagt. Das heißt, der soll jetzt nicht auf links gedreht werden, der soll auch weiter Hühnerstall heißen, der soll weiter, auf gut Deutsch gesagt, eine Saufkneipe bleiben für Bier und Schnaps. Und jetzt irgendwie kein Schickimicki oder so und einfach auch zu dieser Mertensgasse
passen. Schickimicki hat auch
passen.
So gemacht. Ja, genau. Ja, da hat es zum Beispiel nicht geklappt. Also das wurde nicht umgewandelt, sondern ja. Da ist einfach Ende, ne?
Ich meine, ich glaube, man muss sich das als Wirt auch einfach vielleicht so vorstellen, wie das Leben eines Profifußballers. Du kannst es vielleicht 20 Jahre machen, denke ich mir, und dann reicht es auch irgendwann. Ja, also Beispiel Kneipe, Vanessa Steinkrüger, die hat jetzt nach 25 Jahren aufgehört, vor ein, zwei Jahren. Da hat der Generationenwechsel, finde ich, ganz gut geklappt. Da gibt es ja jetzt die beiden Jungs von der Altus Brauerei aus Gerresheim, die vor wenigen Tagen oder Wochen das aufgemacht haben und es läuft wohl, glaube ich, bei der jungen Zielgruppe super gut. Oder in der Spiegel, Beukerstraße, einmal quasi um die Ecke vom Hühnerstall, da macht Peter Klinker mal seit 96 Urgestein der Altstadt auch Schicht, weil der Mann ist über 65, ja, das reicht dann auch irgendwann. Ja. Und ich glaube, wir hatten noch ein drittes Beispiel, jetzt muss ich mal ganz kurz spicken. Genau, im Knoten, die Isa Fiedler ist ja auch so eine legendäre Altstadtperson, 25 Jahre, dann hat sie gesagt, Mensch, die Nächte zehren an mir, hat es weitergegeben und es funktioniert immer noch. Also es muss nicht das Ende sein, aber es ist trotzdem ein große Veränderung, klar.
Ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen auch mit sehr viel, ich weiß nicht, ob Fingerspitzengefühl da das richtige Wort ist, aber genau, also kann so ein Laden den Spirit behalten, wenn der spiritgebende Wirt, die spiritgebende Wirtin nicht mehr vor Ort ist? Mm. Wie viel darf und kann und muss man aber vielleicht auch verändern, um damit es mitgeht?
Ja.
Ich finde das auch, also ich würde auch eigentlich gerne mal diese ganzen Altstadtwirtinnen und Altstadtwirte an einen Tisch bringen und fragen, wie es dann aussieht, wenn es wirklich, wenn die das wirklich, das ist ja auch für einen selber eine Identität oder nicht nur der Alltag, sondern das ganze Leben am Ende, ne? Also ich finde schon, das fände ich irgendwie auch spannend, dann zu hören, wie doll kann man sich wirklich abgrenzen oder geht man dann so inkognito trotzdem ständig noch und hängt im Knoten ab, so weiß ich ja nicht. Genau, und das finde ich ganz spannend, weil das sich die Altstadt irgendwie auch verändert hat in den letzten 20, 30 Jahren, ist ja auch klar, so von der ganzen Stimmung, vom Angebot. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dass da natürlich auch Ketten, also Getränkeketten oder ne, große Brauereien oder so, da auch nach und nach vielleicht Sachen übernehmen und so dieses etwas Individuellere. Wir haben ja jetzt zum Glück auch die Hausbrauereien, die da ihren, also was heißt zum Glück, ne, aber wenn man das jetzt so framen möchte, die da ihren Platz so ein bisschen behalten und deswegen ist Vielfalt geboten. Jetzt ist gibt überall alt, aber ich meine so im sind ja auch verschiedene, ich finde Spirit ist jetzt immer das gleiche Wort, was ich sage, aber ne, jeder Ort hat ja trotzdem seinen eigenen,
seine eigene
Ausstrahlung
auch schön,
oder Stimmung.
Genau, und wenn du halt in die Altstadt gehst, egal ob mit alten Freunden, die Düsseldorf in- und auswendig kennen oder mit neuen Bekannten, die vielleicht noch nie hier waren, du willst ihnen irgendwie was Uriges zeigen, dann gehst du ja jetzt nicht in einen Laden, den AB InBev, den Weltkonzern, gepachtet hat und an x-beliebige Leute weiter verpachtet, die einfach bereit sind, genügend Geld zu zahlen, sondern du willst die in was Originales bringen. Wenn du dann sagst, hier ist die Kellnerin, die kenne ich seit 20 Jahren, ist ja irgendwie eine coole Story. Und diese Erwartungshaltung ist ja jetzt erstmal da, wenn jemand Neues kommt. Also ich stelle mir jetzt vielleicht so vor, wie wenn du Kinder hast und diesen Kindern dann einen neuen Partner oder eine neue Partnerin vorstellst. Du bist ja irgendwie immer noch dabei als Hühnerstall, aber es gibt halt ein neues Gesicht. Ist nicht einfach, ne? Aber keine Ahnung, wenn die Stammgäste merken, da kommt jetzt jemand, der auch Herzblut mitbringt für die nächsten 22 Jahre, warum nicht?
Ja, aber das ist ja die Frage, wie kann sich dann auch so ein Laden das, also wenn natürlich dann ein Angebot kommt von zum Beispiel AB InBev, wo man sagt, okay, um das hier überhaupt weitermachen zu können, muss man das vielleicht annehmen. Also genau, wie viel kann man verändern und was macht eigentlich diesen Begriff Stammkneipe aus? Weil da haben wir uns ja eben, bevor die Mikros an waren, schon kurz drüber unterhalten. Natürlich, ich würde jetzt auch immer sagen, es ist ein Ort, wo ich, weiß ich nicht, seit ich klein bin oder jünger bin, jugendlich immer hingehe. Es gibt ja auch Stammrestaurants und Stamm, weiß ich nicht, Friseurinnen, Friseure. Also ne, so irgendwie hat es was mit Zeit zu tun. Es hat natürlich mit dem Gefühl zu tun, was ich da verbinde mit oder auch wie ich mich da fühle. Auf der anderen Seite gibt es auch Läden, die es irgendwie seit 3-4 Jahren gibt. Und da würde ich trotzdem sagen, das ist mein Stammcafé, weil ich da einfach auch rein aus Praktikabilitätsgründen vielleicht jeden Tag vorbeigehe und mir dann da irgendwie mein Croissant und meinen Kaffee mitnehme, ne? Also, und dann sind wir ja ganz schnell wieder dabei, funktioniert das mit einem anderen Pächter, einer anderen Pächterin, oder muss man einfach ganz klar sagen, es wird sich was verändern und die Lust haben mitzumachen, bleiben trotzdem. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen auch ein fingerspitziges Thema und auch gar nicht brandaktuell. Aber als wir damals über das Fortuna-Bütchen gesprochen haben, da ging es ja auch darum, wenn dieser Ort sich verändert, dann ist es nicht mehr das, was es mal war, was auch die Definition von Veränderung ist. Ne? Aber so dann stirbt das weg oder dann ist dieser Ort nicht mehr existent irgendwie. was jetzt ja eh nicht mehr stimmt, weil es gibt's ja noch, aber da sind wir auch schon zu dem Schluss gekommen, dass wahrscheinlich bei ganz vielen dann zum Beispiel dann dieser Ort, also tatsächlich diese Bude am Rhein so viel ausmacht, ja, dass wer dann da am Ende hinten steht, dann beschwert man sich vielleicht 3-4 Wochen, weil es ein bisschen sich anders anfühlt, aber dann geht man trotzdem weiterhin.
Also ich denke, bei den Fortuna-Bütchen ist ein schöner Vergleich, sind die Betreiber nicht größer als das Bütchen, sondern umgekehrt, das Bütchen ist das, was die Leute anzieht in der Masse. Wahrscheinlich gibt es auch ein paar Leute, die sich denken, ich will unbedingt diese Leute haben. Beim Hühnerstall würde ich schon sagen, das macht für mich auch eine Stammkneipe aus. Die haben vielleicht gar nicht gesagt, ich gehe in den Hühnerstall, sondern ich gehe zur P. Mhm. Ich will dieses Gesicht sehen, ich will mit der quatschen, ich weiß, was bei der persönlich abgeht, ich erzähle der von meinen Sorgen oder Freuden, ne? Und das muss man ja auch erstmal schaffen, dass du einen Laden hast, wo die Leute deinen Namen kennen und auch nennen, wenn sie dorthin gehen. Ich hatte das in Mannheim auch zur Uni-Zeit, da haben wir gesagt, wir gehen zur Annette, wenn wir eigentlich in so eine, ja, ein bisschen verlotterte Kneipe, aber die war halt cool, wegen der Annette, die da stand, die uns dann irgendwie mal herzlich empfangen hat.
Ja,
und
ich verstehe.
Da gibt es auch echt wenig, also immer weniger in der Altstadt, weil es ja schon irgendwie auch so ein Geschäftsmodell ist, da sehr viele Leute durchgeschleust werden und so. Also ich hoffe, es gibt noch diese Menschen, wie gesagt, man muss sich das auch erstmal antun wollen. Also antun, du musst halt irgendwie Gastronom durch und durch sein.
Ja, und da
Bock
ja dann auch reinwachsen,
haben.
Das meine ich. Jetzt muss ich ja quasi, müssen ja alle drumherum, das sage ich jetzt mal so pathetisch, bereit sein, das mitzugehen, dass wenn da jetzt ein neues Gesicht auftaucht, auch zu sagen, okay, das kann halt diese Rolle noch gar nicht ausfüllen, sondern wir wachsen da jetzt zusammen rein. Und auf der anderen Seite werden ja auch die Stammgäste sukzessive älter und es kommen halt neue nach und die wachsen dann vielleicht mit diesem neuen Gesicht so zusammen wie die Leute, die jetzt mit P zum Beispiel, also das ist ja jetzt ein Beispiel von vielen, weil mich jetzt mal interessieren würde, ob du dich im Zuge dieser Geschichte sowieso mal wieder in der Altstadt rumgetrieben hast, wie sieht das in den anderen Läden aus? Also ist da das Konzept aufgegangen, dass irgendwie, also wie ist im Knoten die Stimmung, wie ist im Empötzke gerade der Vibe, was ist im Kreuzherreneck, also hat das geklappt?
Also bei Empölske bin ich, glaube ich, am nächsten dran, weil da hatte ich die Stanislava Baljueva, die den Laden vor gefühlt einem Jahr, anderthalb übernommen hat, nach längerer Schließung, habe ich auch nochmal im Zuge Hühnerstall gefragt, weil sie ja Nachbarin ist und sie meinte, das Pölske läuft gut, sie hat weiter Bock und ich habe Bekannte in meiner Big Band, in der ich spiele, die da auch regelmäßig hingehen, die meinen, der Laden läuft gut. Mhm. Ne? Und Empölske hat natürlich den Vorteil, die haben die Stammleute, aber die haben auch Messegäste, die haben System of a Down Metaller, die da hingehen, weil es irgendwie ein uriges, bekanntes Ding ist mit Live-Musik.
Und nämlich einer der wenigen Läden in der Altstadt, wo auch Live-Musik ist. Genau. Also wenn ich das erleben will, muss ich ja da hingehen, ob ich jetzt den Wirt oder die Wirtin mag oder nicht am Ende. Ne? Ja.
So, dann beim Knoten würde ich sagen, hat es deshalb funktioniert, weil die Nachfolger von Isa Fiedler waren ehemalige Mitarbeiter. Das heißt, es war so ein Hand-in-Hand-Übergang. Bei Kreuzherreneck weiß ich nicht, aber der Laden existiert. Den hat ja ein recht junger, ich glaube, erstmaliger Gastronom, der so ein bisschen aus der Künstlerszene kam, übernommen. Und bei der Kneipe hatte ich ja schon gesagt, ist auch eine Hausnummer, finde ich, diesen Laden, mit dem Leute so viel verbinden, Stressschnaps und so neu aufleben zu lassen. Aber es gibt den Stressschnaps noch, es gibt neues Bier. Walid El Sheikh hat da mitgemischt, der auch weiß, was er tut. Ja. Und wenn du dir die Aufnahmen anschaust, der Laden, finde ich, sieht top aus von innen. Da sind viele jüngere Leute. Also es kann funktionieren. Ja.
Vielleicht ist Walid El Sheikh wirklich auch ein ganz gutes Beispiel jetzt, um da nochmal ein bisschen reinzugehen. Der hat ja auch neue Stammorte erschaffen. Ja. Also diese Läden sind ja auch alle jetzt noch nicht 22 Jahre alt. Also Sir Walter ist, glaube ich, schon seit ein paar Jahren da.
Ja, aber vielleicht auch keine 10, ne? Also, ist schon,
also da... Ja. Da könnte man ja vielleicht diesen Vergleich dann ziehen. Das war natürlich, ich meine, sind keine Kneipen, aber sind ja durchaus auch die Bars und so, wo man dann vielleicht dieses Gefühl sich auch holen kann. Ja. Also es scheint zu funktionieren. Wie gesagt, ich fand das einfach spannend, weil wie du auch schon gesagt hast, ne, die Mertensgasse, klar, die kennt man dann vielleicht eher als Düsseldorferin, als Düsseldorfer. Ratinger Straße ist ja eh so ein Kosmos für sich. Da vermischt sich ja auch viel, aber da würde ich auch sagen, ist eher so der... ist auch eher ein alteingesessenes Publikum. Und dann haben wir natürlich die Bolkerstraße, wo es einfach durchgeschleust wird. Muss und soll ja wahrscheinlich alles bedient werden. Und ich hatte schon, wenn wir jetzt in den letzten Jahren fast immer mal darüber gesprochen haben, eher das Gefühl und den Eindruck, dass dieses Durchschleusen ein bisschen überhand nimmt.
Ja, und dass vielleicht auch die Erwartungen der Vermieter zu hoch waren an die Bolkerstraße. Ich meine, wir haben ja jetzt auch eine Wirtschaftskrise, die sich auch beim Trinkverhalten ausbreitet, plus trinken die jüngeren Leute einfach nicht mehr so exzessiv wie früher. Da kann dann ja auch so eine Kneipe, die auf ihre Stammgäste vertrauen kann, ähnlich wie ein Modeladen, ne, der seine Stammkundschaft hat, auch ein bisschen länger ja. überleben. Und die Mieten sind auch nicht so, sind gar nicht astronomisch an der Meerensgasse, sondern einfach fair. Also das, ja. das kann man machen. Der Laden läuft auch wirtschaftlich sehr gut, sagte mir Petra Melzer. Also insofern toi 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 für den Nachfolger, wer auch immer das wird. Hat ein bisschen ja, Erwartungshaltung irgendwie, aber kann man, glaube ich, schaffen und wir drücken denen alle Daumen, ja. dass der Laden dann
also die gute Nachricht
bleibt.
In der traurigen ist, es bleibt erhalten, also ja. es ist da nicht der Grund, wie vielleicht bei anderen, dass es genau wirtschaftlich nicht ja. gut läuft oder einfach sich kein Nachfolger, keine Nachfolgerin findet, sondern ja. in dem Fall hat P, ich nenne, obwohl ich sie nicht persönlich kenne, nenne ich sie jetzt auch einfach mal so, ja. sich entschieden, es reicht.
Ja.
Vielleicht kommt sie ja doch immer mal vorbei, wie ja. gesagt. Also diese Runde hätte ich eigentlich auch gerne mal, um zu fragen, wie sich das Leben nach einer Altstadt-Wirtinnen-Karriere anfühlt.
Sie hat auch eine wunderbare Stimme, das habe ich auch im Artikel erwähnt, so dieses Rauchige. Also sie war auch im Pözgemahl Wirtin für ein paar Jahre. Da konnte ich mich sogar an die Stimme und auch ans Aussehen, aber vor allem an die Stimme erinnern, ist schon, die hätte hier wirklich einen Auftritt.
Mhm. Ja. Na dann, bist du am 1. August da?
Ja.
Dann trinken wir da zusammen. Was ist da, Mexikaner?
Schon, ich würde schon Apfelkorn trinken. Apfelkorn. Also den okay. verbinde ich aus meiner Jugend wirklich mit dem Laden, muss sein. Also.
Okay, dann it's a date.
Prost.
Vielen Dank.
Bis gerne. Bis dann. Tschüss. Ciao.
Marlin Kess berichtet in unserer Rubrik Was geht an Düsseldorfer Gerichten wieder einmal über aktuelle Prozesse, Urteile und Verfahren. Der Prozess um die Schüsse an der Meerbar ist zu Ende. Warum die Verhandlung teilweise von recht widersprüchlichen Aussagen geprägt war und ob das Urteil überraschend ist, das erzählt sie. Außerdem verhandelt werden sollte der Fall um die Bedrohung von Erzieherinnen einer Kita. Der Angeklagte erschien allerdings nicht zum Termin. Marlin erklärt, warum es dennoch ein Urteil gab und wie das aussieht. Außerdem hat sie einen Fall dabei, der sich schon vor 35 Jahren ereignet hat, der aber trotzdem kein Cold Case ist. Liebe Marlin.
Hallo.
Wir kommen heute wieder einmal zusammen, um unsere von uns wirklich sehr sorgfältig gepflegte Rubrik Was geht an Düsseldorfer Gerichten ein weiteres Mal zu befüllen. Drei Fälle hast du im Gepäck und ich kann schon mal voraus, wie nennt man das, ich kann schon mal ankündigen oder so ein bisschen anteasern. Es geht heute auch in eine, naja, historische Richtung, das ist eine Neuerung, aber das wirst du uns jetzt gleich im Detail alles erzählen. Wie immer sage ich vorher, es geht natürlich um Darstellung von Gewalt. Da sprechen wir, das wissen ja die Hörerinnen und Hörer, die das hier regelmäßig begleiten, auch im Sinne der Berichterstattung oder im Zuge der Berichterstattung wird es da manchmal ein wenig bildlich und genau, nur falls da eine Sensibilität besteht, dann bereiten wir so mit darauf vor. Und ich würde sagen, wir starten aktuell.
Mit einem Fall, der, glaube ich, sehr viele Menschen in Düsseldorf interessiert hat, sowohl als es passiert ist, sozusagen letztes Jahr im Dezember, als auch jetzt der Prozess. Und zwar geht es um die Schüsse vor der Meerbar im Medienhafen. Das ist ja ein sehr bekanntes Düsseldorfer Lokal. Und da gab es eben Mitte Dezember vergangenen Jahres einen aufsehenerregenden Vorfall, bei dem mehrere Schüsse gefallen sind. Ein Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt, ein anderer schwer verletzt. Und jetzt lief der Prozess gegen einen 49-jährigen Türsteher. Es war auch eigentlich relativ klar von Anfang an, dass der die Schüsse abgegeben hat. Also das war gar nicht die Frage, die zu klären war. Das hat er sofort von Anfang an eingeräumt, grundsätzlich. Und auch tatsächlich hat sich auch am Tatort direkt gestellt. Also ist jetzt irgendwie nicht geflüchtet oder so. Aber er hat eben von Anfang an auch selber und über seine Verteidiger von Notwehr gesprochen, dass er attackiert worden sei nach einem Streit mit einer Pistole und einem Messer. Und dann habe er eben die Pistole abgenommen und die Schüsse abgegeben. Und genau, das war so die Aussage des Türstehers. Und jetzt ging es eigentlich im Prozess darum, mit vielen Zeugen und anderen Beweismitteln zu schauen, hat diese Notwehr, sind diese Schüsse von einer Notwehrlage gedeckt oder eben nicht. Und das hat das Landgericht jetzt in dieser Woche entschieden. Und zwar hat es entschieden, nein, es ist nicht gedeckt, beziehungsweise nur teilweise. Die Kammer hat entschieden, dass die ersten Schüsse durchaus von dieser vom Notwehrrecht gedeckt waren. Also sie sagen, sie glauben grundsätzlich der Einlassung des Angeklagten über diesen Streit, dass eben dieser Kontrahent, ein 54-Jähriger, sowohl das Messer als auch die Pistole mitgebracht hat zur Mehrbar. Vielleicht noch, das habe ich irgendwie gerade vergessen, vorausgegangen dem Ganzen war ein Streit zwischen dem Türsteher und dem Sohn dieses 54-Jährigen. Der Sohn war mit einem Freund an der Mehrbar, wurde an der Tür abgewiesen, weil es einen Einlassstopp gab, hat dann seinen Vater angerufen und der dann eben zur Mehrbar gekommen ist und das irgendwie klären wollte. Die Schilderungen darüber, wie das geklärt werden sollte, gehen sehr weit auseinander. Also wie überhaupt die Zeugenaussagen in diesem Verfahren wirklich zum Teil äußerst widersprüchlich und sehr schwer nachzuvollziehen waren.
Das war auch schon also du hattest ja schon mal über diesen Fall berichtet oder den schon mal mitgebracht. Das zieht sich eigentlich durch, ne?
Dass das alles ein bisschen verworren ist und widersprüchlich. Genau, also keiner, diese entscheidende Szene, diese Schüsse will keiner so richtig gesehen haben. Irgendwie, manche haben sich nach den ersten Schüssen, wie sie sagen, weggeduckt. Andere haben es irgendwie nicht gesehen. Zwei, die es gesehen haben wollen, zumindest den letzten Schuss, um den es jetzt gleich, das ist der, an dem sich letztlich alles entschieden hat, dazu komme ich gleich noch, sind halt der Sohn und der Freund von dem Sohn. Und es war natürlich die ganze Zeit so die Frage, haben die sich abgestimmt? Zum Teil war das aber auch wirklich sehr widersprüchlich, was da erzählt wurde. Dann gab es Videoaufnahmen von dem Abend, sehr viele, aber genau von der entscheidenden Szene, die eben nicht mehr. Also es war alles sehr schwierig für die Kammer einzuschätzen. Genau, und letztlich, also das Ergebnis ist auf jeden Fall unstreitig, nämlich dass dieser 54-Jährige am Ende einen Schuss in den Hinterkopf bekommen hat, sozusagen erlitten hat und davon extrem schwere gesundheitliche Folgen davongetragen hat. Der lag monatelang im Koma, der ist inzwischen wieder wach, aber er ist ein dauerhafter Pflegefall. Also die Ärztin hat auch ein Gutachten geschickt dazu. Also der ist motorisch und auch kognitiv extrem stark eingeschränkt und wird für sein Leben gezeichnet bleiben. Und an diesem letzten Schuss hat sich eigentlich letztlich das ganze Verfahren entschieden. Wie ich eben gesagt habe, hat die Kammer ja gesagt, die ersten Schüsse, ja, das ist von Notwehr gedeckt. Aber dieser letzte Schuss, den auch der Angeklagte und auch seine Verteidiger nicht erklären konnten, dieser Schuss, der nachweislich in den Hinterkopf ging, dazu hat er sich eben nicht geäußert, den konnte er nicht erklären. Und da hat die Kammer analog zur Staatsanwaltschaft auch gesagt, das ist keine Notwehrsituation mehr. Das hatten die vor ein paar Wochen schon mal so angedeutet, dass sie das im Moment so sehen. Da hatte der vorsitzende Richter gesagt, da ist er vom Verteidigungs- in den Angriffsmodus übergegangen. Und so haben sie es letztlich auch entschieden. Es gab ja noch jemanden, der von einem Schuss getroffen wurde, nämlich der Freund des Sohnes in die Hüfte. Der Angeklagte hatte das so geschildert, dass er einen bevorstehenden Angriff von denen befürchtet und einfach so hinter sich geschossen habe. Und das eher so ein Zufall gewesen sei. Auch das hat die Kammer allerdings nicht so ihm abgenommen, sondern hat ihn letztlich verurteilt wegen versuchten Totschlags in zwei Fällen. Einmal in Tateinheit mit gefährlicher und schwerer Körperverletzung und einmal in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Und rausgekommen sind 8 Jahre Freiheitsstrafe. Und genau, das war ein wirklich sehr verworrenes, sehr spannendes Verfahren, aber auch mit sehr vielen Zeugen, die zum Teil auch wirklich großen Quatsch erzählt haben. Also da wird es auch noch ein Nachspiel geben für manche von denen, weil das offensichtlich gelogen war. Und es war schon wirklich, es war ein Einblick auch in eine Welt, in die man, glaube ich, sonst wirklich selten Einblick bekommt. In eine Welt, in der es irgendwie normal ist oder zumindest normal erscheint, erstmal für viele Beteiligte so eine Nichtigkeit, wie das Abgewiesenwerden an einer Tür einer beliebten Bar dann so aufzupusten. Das hat der Richter auch gestern nochmal gesagt, das ist alles wirklich sehr traurig, weil der Ausgangspunkt dieses Streits wirklich eigentlich gekränkter Stolz ist. Und das ist daraus geworden, hat er gesagt, ein Mann im Gefängnis und ein anderer schwer behindert. So, und das ist tatsächlich, man fragt sich wirklich, was in manchen Leuten vorgeht, dass sowas, dass so eine Ehrverletzung, also ne, so eine Ehr, so ein Ehrabschneiden, das dann so interpretiert wird, dass man da eben mit solcher Gewalt drauf reagieren sollte, kann, muss, wie auch immer.
Ja, jetzt hast du ja schon gesagt, dass der Inhalt, der Verlauf war sowieso ein bisschen verwirrend und verworren. War denn trotzdem eigentlich von Anfang an klar, wenn man das so sagen kann, wie es ausgeht? Oder sind da auch nochmal überraschende Wendungen passiert jetzt am letzten Tag? Also du warst ja die ganze Zeit dabei, dass du auch irgendwie Plot-Twist-mäßig so ein bisschen dachtest, ah, okay. Oder, ne, wie du gesagt hast, es war ja eigentlich ein bisschen auch klar, dass dieser letzte Schuss vielleicht anders gewertet wird. Genau,
also darum dreht es so die ganze Zeit tatsächlich. Und die Verteidiger haben in ihrem Plädoyer, was fast 2 Stunden gedauert hat, das auch nochmal sehr hervorgehoben, dass sie eben diese Notwehr, also die ganze Situation samt und sonders, Zitat, vom Notwehrrecht gedeckt sehen. Ich fand es jetzt letztlich nicht wirklich überraschend, weil die Kammer das ja schon so, also schon so bewertet hat vor ein paar Wochen und sich seitdem an der Beweislage eigentlich wenig geändert hat. Und genau, also es war tatsächlich noch ein bisschen überraschend, das muss man schon sagen, weil die Staatsanwältin hat tatsächlich nur auf Verurteilung wegen eines Falls von versuchten Totschlags und Freispruch für den anderen Fall, also für den Schuss auf diesen jungen Mann, gefordert. Und dass da die Kammer eben zum Beispiel nicht mitgegangen ist, ist schon ja interessant auf jeden Fall. Hat jetzt beim Strafmaß nicht so viel geändert. Also die Staatsanwältin hatte 8 Jahre für den einen Fall gefordert, sind jetzt 8 Jahre geworden für beide Fälle zusammen. Genau dazu. Aber zum Beispiel bekommt jetzt dieser junge Mann auch, hat jetzt Schmerzensgeld zugesprochen bekommen. Das hätte er zum Beispiel auch ja nicht bekommen, wenn der für seinen Fall sozusagen freigesprochen worden wäre. Man muss dazu auch sagen, dass die Verteidigung schon angekündigt hat, in Revision zu gehen. Das geht dann jetzt diverse Wege. Jetzt müssen die ihre Revision begründen. Dann hat die Generalstaatsanwaltschaft die Möglichkeit, eine Replik dazu zu verfassen. Und dann geht das zum Bundesgerichtshof und der dann irgendwie entscheidet. Das kann mindestens ein Jahr dauern. Also das ist jetzt keine schnelle Entscheidung zu erwarten. Aber jetzt ist dieses Verfahren zuerst mal beendet. Und ja, das war wirklich, wirklich spannend zu sehen, ja, wie Menschen einen solchen Abend wahrnehmen, was sie sehen, was sie nicht sehen, was sie vielleicht auch nicht sehen wollen, wie sie das vor Gericht präsentieren, was eine Kammer damit macht mit solchen Zeugenaussagen. Das war schon wirklich ein spannendes Verfahren und hat ja auch wirklich viele Menschen einfach interessiert, wie es jetzt ausgeht. Und so ist es ausgegangen.
Ein Verfahren, was sich ja auch viele Menschen interessiert hätte, wie es ausgehen hätte können, ist das nächste, was du mitgebracht hast.
Genau, also es gibt ja tatsächlich trotzdem ein Urteil, nur ein schriftliches. Man muss aber dazu sagen, es sollte vor dem Amtsgericht verhandelt werden, ein Fall von Bedrohung. Und zwar soll ein Vater eines Kindes die Erzieherin einer städtischen Kita massiv bedroht haben nach einem eigentlich nichtigen Streit unter Kindern. Unter anderem sollen die Worte gefallen sein: Ich steche euch die Augen aus und Allah wird euch richten. Das hat letzten Sommer, das war, glaube ich, einen Tag vor den Sommerferien letztes Jahr, hat das vor ziemlich viel Aufsehen gesorgt. Unsere Redaktion hat damals auch exklusiv darüber berichtet, weil wir das eben von Eltern, glaube ich, gehört hatten, dass das passiert sein soll. Das hat natürlich in der Kita für diverse Verwerfungen gesorgt und jetzt sollte darüber verhandelt werden am Amtsgericht. Jetzt ist aber dieser Angeklagte, ein 40-Jähriger aus Düsseldorf, tatsächlich nicht gekommen. Es gibt dann aber ja Möglichkeiten, also man kann zum Beispiel natürlich Ordnungsgelder verhängen und den Termin verschieben. Das Amtsgericht hat sich jetzt aber in dieser Sache anders entschieden und hat einen sogenannten Strafbefehl erlassen, also ein schriftliches Urteil ohne Verhandlung. Genau, und das ist natürlich insofern für uns ein bisschen schade, weil wir natürlich gerne mitbekommen hätten, was der dazu sagt, zu diesen Vorwürfen, und vielleicht auch von den Kita-Mitarbeiterinnen, wie es denen inzwischen geht nach so einer massiven Bedrohungssituation. Dazu ist es jetzt eben nicht gekommen, aber es gibt eben diesen Strafbefehl und der Mann bekommt ein Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung und muss ein Anti-Aggressionstraining absolvieren und 90 Sozialstunden leisten.
Was bedeutet das? Also der ist jetzt nicht erschienen, dann wird einfach quasi das Strafmaß festgesetzt und das muss dann angenommen werden? Also weil er ist nee, ja auch
das,
nicht gekommen.
Das muss nicht angenommen werden. Der kann, also Strafbefehle gibt's häufiger, auch wenn die, also es gibt's auch manchmal, um einfach um Zeit zu sparen und nicht verhandeln zu müssen, wird ein Strafbefehl erlassen. Dann kann aber derjenige, den es betrifft, also der kann dann Einspruch einlegen und dann würde es eben doch nochmal zur Verhandlung kommen.
Der dritte Fall, den du auf deiner Liste stehen hast, ist der schon angekündigte, ja, historische. 35 Jahre ist her.
Genau, 35 Jahre ist her und zwar geht es um den sogenannten Mord ohne Leiche. Und zwar ist vor genau, ziemlich genau 35 Jahren am 12. Juli 1991 ein sehr bekannter Mann aus Düsseldorf verschwunden und bis heute nicht mehr aufgetaucht. Es gab aber einen starken Verdacht gegen einen Verdächtigen, der dann auch angeklagt wurde. Und genau über diesen Prozess und dieses Verschwinden, dazu habe ich ein bisschen recherchiert in den letzten Wochen und mit Menschen gesprochen, die damals an den Ermittlungen beteiligt waren, auf der einen wie auf der anderen Seite.
Genau, und zwar tatsächlich,
weil die Geschichte spannend ist.
Spannend genau, ist und auch immer, ja genau. Also du schreibst ja auch, ne, das ist irgendwie ein Prozess ohne Leiche ist ja wahrscheinlich immer noch oder war damals was sehr Besonderes, Ungewöhnliches.
Der ermittelnde Staatsanwalt hat mir gesagt, das war damals absolutes Neuland, dass es einen Mord, dass es eine Mordanklage gibt, sozusagen ohne Leiche. Und auch ohne Urteil, genau. Es ist auch immer noch ein Fall, der viele Fragen aufwirft, deshalb vielleicht auch besonders spannend, weil es eben tatsächlich keine Klärung gibt. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zum Anfang. Also es war ein sehr, vor allen Dingen rund um die Kö, sehr bekannter Mann, Otto Erich Simon hieß er. Dem gehörten zwei Grundstücke an der Kö direkt nebeneinander mit zwei Häusern drauf, die, wie man mir mehrfach gesagt wurde, dass die waren so ein bisschen der Schandfleck der Kö damals. Das eine hatte nur zwei Etagen, da war so ein Auktionshaus drin, in dem anderen irgendwie ein Geschäft für Orientteppiche und es war alles so ein bisschen nicht so schick wie der Rest der Kö, aber natürlich trotzdem viele, viele Millionen Mark damals schon wert. Und dieser Otto Erich Simon war so ein als Flaneur bekannt, der spazierte so über die Kö und trank Kaffee hier und hielt Pläuschen da. Und eines Tages war er weg, weil er aber gleichzeitig als sehr einsam und auch sehr verschroben galt, dachten die Leute erstmal so, ja gut, also offenbar dachten sie das, weil es hat ihn erstmal ziemlich lange keiner vermisst gemeldet. Gleichzeitig machten dann aber relativ schnell in diesem Sommer 1991 Gerüchte die Runde, dass er seine Häuser verkauft habe und zwar für einen extrem niedrigen Preis von 25,38 Millionen Mark. Also da gibt's viele Spekulationen, wie viel das jetzt wert gewesen wäre. Genau, die Schätzungen reichen so von 60 Millionen Mark bis 120 Millionen Mark. Auf jeden Fall nicht 25,38 Millionen Mark. Und das hat natürlich viele Leute hellhörig gemacht. Und der Käufer war über eine Briefkastenfirma in der Schweiz, ein Düsseldorfer Bauunternehmer, auch sehr bekannt tatsächlich. Wo war das erstmal so, dass die Häuser verkauft wurden? Dann rückten im Dezember Abrissbagger an und da hat sich dann irgendwie doch mal jemand diese Verträge genau angeguckt und hat eben festgestellt, dass die Unterschriften von dem Otto Erich Simon gefälscht sind. Und deshalb hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen und ungefähr zeitgleich, nämlich kurz vor Weihnachten, ist irgendjemandem mal aufgefallen, dass dieser Simon schon ziemlich lange irgendwie sich nicht mehr hat blicken lassen und der hat ihn als vermisst gemeldet, sodass dann eben bei der Staatsanwaltschaft erst wegen Betrugs ermittelt wurde und dann das ausgeweitet wurde auf ein mögliches Tötungsdelikt, weil dann nämlich festgestellt wurde, dass der tatsächlich seit dem 12. Juli nicht mehr gesehen worden ist. Und das ist auch bis heute, also seine Spur verliert sich an diesem 12. Juli und man muss bis heute tatsächlich sagen, es weiß eigentlich keiner ganz sicher, was mit ihm passiert ist. Die Staatsanwaltschaft hat eine These, die ja auch zu diesem Prozess geführt hat, nämlich, dass er Opfer eines Tötungsdelikts geworden ist und zwar von Händen dieses Bauunternehmers, um an diese Grundstücke zu kommen. Ich habe dann eben mit dem damals ermittelnden Staatsanwalt gesprochen und mit einem der Verteidiger von diesem Bauunternehmer, um von denen einfach so eine Perspektive auf diesen Fall zu bekommen. Das war auch sehr spannend, weil was natürlich zwei gegenläufige Parts damals sozusagen waren. Und der Staatsanwalt sagt eben bis heute, der Stefan Trunk heißt er, der ist auch später leitender Oberstaatsanwalt in Duisburg geworden, er sagt bis heute, er glaubt, sie kennen den umgebracht hat, aber sie wissen halt nicht, wie und wo. Und letztlich ist es also nie aufgeklärt worden, weil es kam zwar zum Prozess, aber der Angeklagte ist in der U-Haft schwer psychisch erkrankt, unter anderem an Depressionen. Und nach mehreren Jahren wurde dann festgestellt, dass er nicht mehr verhandlungsfähig ist. Und das Verfahren wurde vorläufig eingestellt. Und nach ein paar Jahren wurde dann nochmal geguckt, ob es jetzt besser geworden ist, war es nicht. Und dann wurde es endgültig eingestellt.
Das ist schon so ganz verschwinden, ne? Wie gesagt, also es gab ja dann auch mal, das habe ich natürlich alles aus deinem Stück, also ich habe es natürlich gelesen, den Verdacht, dass er vielleicht dann in die Neubauten eingearbeitet wurde und so, was ja auch, ich meine, das wäre ja auch nachvollziehbar, irgendwelche Überreste bleiben ja auch nach 35 Jahren, ne?
Diese Thesen gab es immer mal wieder, es wurde wohl auch mehrfach irgendwo gegraben, aber er wurde tatsächlich nie Es wurde nie eine Leiche oder auch nur eine andere Spur von ihm gefunden. Und es ist natürlich auch so, dass 1991 die Möglichkeiten der Kriminalistik auch andere waren. Da gab es eben keine Handys, die man hätte verfolgen können oder sowas. Und genau, so blieb dann eben von diesem Prozess nicht viel, außer dass er eben quasi in die Annalen der Kriminalgeschichte eingegangen ist als ein Mord ohne Leiche. Aber genau, das ist das, das ist der historische Fall vor genau 35 Jahren.
Also dein Stück dazu kann man auf RP Online natürlich auch noch lesen, da ist es alles noch ein wenig detaillierter.
Und unbedingte Leseempfehlung natürlich, genau.
Ja, genau, das finde ich tatsächlich, also wie gesagt, das ist ja schon, Cold Cases haben wir hier ja auch immer mal oder die werden dann wieder aufgemacht, ne, weil es was Neues gibt, aber das ist tatsächlich einfach, ja, ein sehr spannender Fall und ich finde gerade so, die Kö in den 90ern und so. Man kann sich auch so ein bisschen diesen Vibe so vorstellen. Und
ja, das muss auch noch sehr anders gewesen sein als heute sozusagen. Und genau. Und wahrscheinlich würde das heute auch einfach nicht mehr so sein, dass jemand so ganz spurlos. Also man hört das ja immer mal wieder, aber irgendwelche Spuren gibt es ja meistens schon. Und der ist einfach wirklich am 12. Juli verschwunden und man hat, also es gab keine einzige Spur, wo er sein könnte.
Ich danke dir sehr, dass du uns mal wieder durchgeführt hast durchs aktuelle Geschehen an den Düsseldorfer Gerichten. Und ja.
Unbedingt gerne wieder.
Bis bald.
Bis bald.
Tschüss.
Das kulinarische Angebot in Düsseldorf ist, wie weithin bekannt, sehr vielfältig. Das bedeutet, dass es auch in Sachen Snacks einiges zu holen gibt. Helene Pawlitzki hat sich auf die Suche begeben und verrät mir und uns, was es in den Restaurants und Cafés so Neues gibt und was man in nächster Zeit unbedingt mal probieren sollte. Helene.
Ja.
Happy Summer.
Is it?
Ja, well.
Also erstmal sind wir aus der Wärme rausgeflogen. Ich meine, das betrifft mich nicht so sehr, aber das macht natürlich alle irgendwie auch so ein bisschen kiebig. Dann ist es auch einfach, glaube ich, allen zu heiß. Und mir geht mittlerweile dieses Rumgemache mit Sonnencreme so richtig auf den Zeiger. Nicht nur bei meinen Kindern, weil die überhaupt keinen Bock drauf haben. Ja, weil man selber auch die ganze Zeit schmierig ist und ölig und glänzig und bläh. Ich meine, im Gesicht geht's ja mittlerweile. Und dann habe ich mir neulich überlegt, ich müsste mal zusammenrechnen, wie viel ich ausgebe als keltischer Typ. Für Lichtschutzfaktor 50 ist es wild. Ich habe ja, und das muss man aber auch sagen, es liegt ja auch daran, dass ich überall allen meinen Lebensbereichen stehen Sonnencremeflaschen rum, damit ich immer eine griffbereit habe. Muss man ja auch.
Ja, du bist da sehr, wie nennt man das? Sehr nachhaltig mit dir selber.
Na, sagen wir mal, ich habe einfach Angst, wie eine Dorfpflaume zu verschrumpeln, wenn ich rausgehe. Ich fühle mich wie so ein Vampir immer, wenn ich rausgehe und ich habe mich nicht eingecremt, dann habe ich immer so, nein. Oh, fühle ich mich so, als wär ich nicht mehr lange von dieser Welt. Deswegen. Und dann suche ich mir hektisch in meiner Tasche nach Sonnencreme und dann habe ich natürlich keine dabei.
Und dann gehst du eine kaufen.
Dann gehe ich eine kaufen. Dann ja. Habe ich irgendwie 15 angefangene ja. Flaschen Sonnencreme das und dann kommt der Winter, Toss, ja. Und am nächsten Jahr schmeiße ich die dann alle weg.
Aber
alle
man soll sich ja auch im Winter eincremen.
Ja, ja.
Eigentlich man soll man Sonnenschutz ja immer auftragen. Aber du nimmst also dafür in Kauf, dass du ständig glitschige Hände und klebrige.
Ich versuche das weitgehend zu vermeiden, aber ja. Ich versuche zumindest obenrum. Den oberen Teil meines Körpers. Der untere Teil wird wahrscheinlich dann leider doch verschrumpeln, weil ich immer zu faul bin, mir die Füße einzucremen.
Das können wir dann in ein paar Jahren sehen, wie sich das entwickelt hat. Ja, jetzt hast du natürlich meine Happy Summer Fantasie hier so ein bisschen
aber es gibt ja Dinge, die den Sommer schöner machen trotzdem.
Es gibt Dinge, die den Sommer schöner machen. Ja, naja, also ich meine, ich gebe dir ja recht, das mit der WM ist mir auch recht herzlich egal, wenn ich ganz ehrlich bin. Sonnencreme, Problem ist bekannt.
Ja, Klamotten dann auch. Man weiß gar nicht mehr, was man anziehen soll, weil ja. Irgendwie jeden Tag muss man, also mindestens kann man ja gar nichts zweimal anziehen und was ja. Man ja vielleicht sonst eventuell mal könnte nach Durchlüften. Und es muss ja alles Baumwolle sein, weil jede Plastikfaser klebt ja dann an der Sonnencreme fest.
Das ist so.
Also ja, es ist genug gejammert.
Aber
scheiß Sommer.
Nicht wissen, was man anziehen
verdammte
soll.
Verdammte Sonne.
Ist vielleicht eine kleine Überleitung, weil mir geht es selten, ja eigentlich, aber im Sommer manchmal so, dass ich nicht weiß, was ich essen soll.
Mm.
Also ja. Einfach, weil ich möchte ja, also genau wie mit den Klamotten, ich will nichts nah an mir dran haben, will ich auch irgendwie nichts schwer in mir drin haben. Ich bin ja sowieso eine große Snackerin, also ich snack mich through the day in den meisten Fällen. Deswegen hat mich ein Artikel sehr angesprochen, den du verfasstest,
quasi Sommersnacks, die man jetzt zu sich nehmen kann, was man probieren soll. Und das erste Wort ist Wassermelonen-Sandwich. Und da habe ich schon aufgehört zu lesen und dachte, ja klar, das lasse ich mir doch mal erzählen.
Ja.
Wassermelone also, und Sandwich sind zwei Dinge, die in meinem Speiseplan auf jeden Fall regelmäßig auftauchen. Ja, und jetzt
in der Kombination.
Wow.
Also es ist so, dass ja da regelmäßig, das geht allen ja wahrscheinlich so auf Instagram oder irgendwo anders, man sieht jetzt neu, hier probieren, bla bla bla. Und ich habe das einfach eine Weile dann gesammelt und habe ein paar Sachen rausgefiltert, wo ich gedacht habe, das würde ich wirklich gerne mal probieren. Und das erste oder eine der ersten Sachen, die ich probiert habe, war das Wassermelonen-Sandwich in Ägäis. Das ist so ein Delikatessen-Shop, der jetzt vor nicht allzu langer Zeit in Friedrichstadt aufgemacht hat, in der Nähe vom Fürstenplatz. Und eine Freundin, die dort wohnt und diesen Sandwich-Shop jetzt recht regelmäßig konsultiert, hat gesagt, oh, das habe ich mich noch nicht getraut. Und das fand ich lustig, weil, weil das, glaube ich, schon für viele Leute die Vorstellung, zwei Scheiben Wassermelonen und dazwischen eine Scheibe Feta zu essen.
Aber das ist doch, was man macht. Das ist doch einfach so ein Wassermelonen-Feta-Salat in anderer Form.
Maybe, aber ich glaube, für sie war auch so eine ganze Scheibe Feta zu essen, war für sie so, ist das ein bisschen viel Feta? Und ich glaube auch die Kombination von süß und herzhaft ist natürlich schon für viele noch etwas, wo sie sagen, I don't know. Mhm. Also nicht jeder isst Wassermelonen-Feta-Salat, Tosja, hate to break it to you. Aber jedenfalls kann ich nur sagen, ich habe das probiert. Ich esse auch recht, also wenn es heiß ist, das ist tatsächlich mein Go-To, wenn es heiß ist. Ich esse Wassermelone und Feta und Oliven.
Eine Wassermelone am Tag.
Ja, das schaffe ich nicht, aber also ich finde dieses Süße und das Salzige und dann noch vielleicht so ein paar Oliven dazu, das finde ich richtig gut. Und das ist im Prinzip genau so, ohne Oliven muss man sagen, aber dafür mit Minzblättern.
Ja.
Und das ist halt, also es ist ein bisschen messy zu essen, aber es geht eigentlich.
Mit den Händen? Isst du das
man
mit
kann
den
das,
Händen?
Also man kann das.
Mit deinen Sonnencreme verschmierten Händen?
Ja, mit meinen Sonnencreme verschmierten Händen schmeckt es erst richtig gut. Ich habe das tatsächlich abgebissen und eine ganze Weile war das auch recht erfolgreich. Man sollte vielleicht keine weißen Klamotten anziehen und man sollte auch bedenken, dass man möglicherweise dann Sonnencreme und Wassermelonsaft an den Ellenbogen hat, aber es wird auch mit einer Gabel serviert, also man könnte es auch ganz zivilisiert essen. Aber ich fand es wirklich sehr lecker, es kostet 7,90 Euro und wenn man morgens oder mittags dorthin geht, gibt es tatsächlich, zumindest laut Website, habe ich jetzt nicht angeboten bekommen und habe ich auch nicht geclaimed, ein gratis Getränk, morgens Tee, mittags Limonade. Also ich finde, das ist ein guter Deal und war auch so, dass ich gedacht habe, klar ist das viel Feta, aber ist eigentlich auch so eine gute Mischung aus, ich bin jetzt satt und auch nachhaltig satt, weil nur Wassermelone ist ein bisschen wenig. Ja. Das hält nicht lange vor, aber ich fühle mich nicht beschwert.
Ja, ja. Also wie gesagt, ich habe, da war schon für mich der Drops gelutscht, dass das wahrscheinlich mein
dich hätte ich
Snack
nicht erst
des Sommers.
Ich hätte es nicht für Snack dich probieren Sommer. Müssen. Aber alle, die so vielleicht so ein bisschen on the fence waren, ich habe es probiert, ich kann es empfehlen, es ist süß, es ist salzig, es ist herzhaft, es ist Umami.
Erfrischend.
Es ist erfrischend, ein bisschen säuerlich durch den Feta, ist sehr gut.
Perfekt. Als nächstes in diesem Stück taucht auf Currywurst und das ist natürlich jetzt so ein bisschen Kontrastprogramm.
Aber voll. Ja, 100%. Und das ist auch das, wo ich gedacht habe, also erstmal, Currywurst an sich ist ja nichts Neues, aber das ist Currywurst bei Five Guys, dieser amerikanischen Burgerkette, die bekannt geworden ist, weil Barack Obama sie cool gut findet und alles, was Barack Obama gut findet, ist natürlich per se cool. Die sind jetzt seit einer Weile in Deutschland, Deutschlandgeschäft läuft so ein bisschen shaky und jetzt haben sie, glaube ich, beschlossen, dass sie hier nochmal so ein bisschen nachjustieren müssen, weil nicht jeder ist so
und
geil.
Sich ein bisschen
findet.
Anpassen.
Ich glaube auch, sich ein bisschen anpassen wollen. Ich weiß es nicht genau. Und jetzt kann man darüber streiten, ob das sinnvoll ist, dass eine amerikanische Burgerkette Currywurst Pommes serviert. Das funktioniert so, das sind die Five Guys Pommes, die ja tatsächlich sehr gut sind. Und da drüber sind gegrillte Wurststückchen und Soße und Röstzwiebeln.
So wie so ein Currywurst-Auflauf, ohne überbacken zu sein. Also eher so ein Schichtsalat.
Naja, also es ist einfach nur, sie nehmen eine Portion Pommes und ballern da halt Currywurst oben drauf. Ne? Es ist nicht Currywurst und daneben Pommes, sondern es ist Currywurst und darunter sind
Currywurst
Pommes.
Currywurst-Eintopf, so. Currywurst-Pommes-Eintopf. So mischig.
Eher Salat vielleicht.
Ja, okay,
like, so wie Big Mac-Salat.
Currywurst-Salat.
Currywurst-Salat, na, wie dem auch sei, aber jedenfalls. Also, ich muss jetzt vorsichtig sein. Mein sehr subjektiver Eindruck war, es ist leider geil. Mhm. Natürlich wird es trotzdem Leute geben, die das nicht gut finden. Und ich finde, an Currywurst scheinen sich ja sowieso komplett die Geister.
Ja, 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 ja.
Warum ich das geil fand, ist auch ein sehr subjektiver Grund. Als ich klein war, hat meine Mutter mir immer, was man nicht mehr heutzutage macht, don't do this at home, das hat man nur in den 90er Jahren gemacht und seitdem ist man klüger geworden, hat sie mir immer sehr viel heller Curry-Gewürz-Ketchup gegeben, weil ich dann alles gegessen habe, egal was es war.
Lieb ich auch.
Ja, das ist ja dieser Ketchup, ohne jetzt zu viel Schleichwerbung dafür machen, das ist gar nicht Schleichwerbung, offene Werbung dafür machen zu wollen, mache ich gar nicht. I'm not paid by Hella. Es ist einfach nur, das ist das Produkt und es gibt es nur so in diesen großen Plastikflaschen mit diesem entweder grünen oder in der scharfen Variante roten Deckel und auf dieser Plastikverpackung sind so Gewürze abgedruckt, was mich unglaublich fasziniert hat als Kind. Und so schmeckt diese Currywurstsoße. Deswegen fand ich das geil, weil ich, muss ich auch sagen, mir mittlerweile selber verboten habe, heller Currywurst-Ketchup in meinem Kühlschrank zu haben. Es ist nicht gut für mich. Ich habe auch keine Sweet-Chili-Soße mehr. Es ist einfach nicht nachhaltig. So wie ich auch keine Nutella kaufe, weil es damit endet, dass ich mit einem Löffel das Zeug aus dem Glas esse. Oder irgendeine andere Nuss-Nougat-Creme. Also, aber jedenfalls irgendwie ist das trotzdem dann schon, es ist natürlich nicht irgendwie hochkultureller irgendwas Genuss, sondern es ist einfach, es spricht meine niedrigsten Instinkte an, aber deswegen fand ich es gut. Ich finde auch, Röstzwiebeln machen viele Dinge sehr viel besser, in diesem Fall auch. Und die Pommes, die unten drunter waren, sind auch einfach sehr gut. Mhm. Und das ist irgendwie, hat mich das als Fastfood, hat mich das angesprochen. Ja. Das funktionierte irgendwie. Man könnte sich das jetzt bei Five Guys tatsächlich noch mit Käsesoße verzieren lassen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, mit sämtlichen anderen Add-ons, die es bei Five Guys gibt, also gegrillte Champignons, gebratene Zwiebeln, rohe Zwiebeln, Relish, what have you, Jalapenos, wenn man meint, habe ich nicht gemacht. Mhm. Kostet 8,95, ich glaube mit Käsesoße und den anderen Upgrades dann noch ein bisschen mehr. Ja. Mal gucken, wie lange es das noch gibt. Eigentlich ist das ein Special im Programm, aber es könnte sein, dass es sich etabliert. Also es wurde mit einem Augenzwinkern darauf hingewiesen, dass es ja sehr gut läuft, als ich gefragt habe.
Also, diese Idee, jetzt nicht unbedingt proppevoll zu sein, wenn es dann auch noch 48 Grad gefühlt sind, ist das eine. Ich muss sagen, da habe ich mich letztens mal reingedacht, manchmal, wenn es ganz heiß ist, habe ich auch diesen konterkarierenden Gedanken, dass ich dann auch irgendwas so, ja, super salziges, scharfes, mein Go-To ist dann Pizza Bolognese. Also so, irgendwie macht das auch mal, also es muss aber so einen bestimmten Hitzegrad fast überschritten haben. Und es muss eher am Abend sein, bei mir ganz persönlich. Aber dann verstehe ich sogar auch eine Currywurst irgendwie unterm
Das hat
Bonsche.
Ja wahrscheinlich mit Elektrolyten zu tun, ne? Man
hat vielleicht
viel Salz essen. Ja, ich finde, Fett ist halt das Problem. Ne? Ja. Also Salz ist auf jeden Fall gut und Fett, naja, gut. Ja, ach, es hat alles seine Berechtigung im Endeffekt. Man muss wissen, was man tut. Ich finde aber so, also ich würde diese Currywurst wahrscheinlich nicht essen, wenn es mehr als 32 Grad hat. Also so 28, okay. Mhm. Aber es gibt ja auch einen Grund, warum Freibad-Pommes funktionieren, ne? Also schlicht und einfach. Ist so.
Das stimmt. Dann hast du wieder was Kaltes rausgesucht. Es geht immer hin und her.
Ja, das war tatsächlich so, dass ich erst bei Five Guys war und dann um die Ecke bei Hulala im Karlsplatz, weil ich gesehen hatte, dass es dort nicht nur ein normales Affogato gibt, also Vanilleeis mit Espresso, was ich ja per se schon mal sehr gut finde, sondern ein Matcha-Gato, also ein Vanille-Softeis mit Matcha übergossen. Und auch da denke ich mir, warum ist da eigentlich niemand früher drauf gekommen? Wirklich eine gute Idee.
Ich frage mich ja manchmal, wenn es eine Idee ist, die augenscheinlich gut erscheint und es ist noch keiner drauf gekommen, dann wird es wohl irgendeinen Grund haben, warum noch keiner drauf gekommen ist.
Aber eigentlich ist das ja ein Matcha-Latte mit anderen Mitteln, ne?
Ja.
Insofern.
Einfach in kalt.
Ja, so.
Und cremig.
In diesem Fall muss ich auch sagen, ich finde die Qualität des Matcha überzeugend, ne? Es ist ja wirklich literally nur das Pulver, was mit Wasser angerührt wird. Und ich fand auch die Qualität des Softeises völlig okay. Und dann hatten die da, was ich überflüssig fand, ein paar Kaffeebohnen draufgestreut. Das fand ich jetzt nicht so sinnig. Die haben da nichts zu suchen.
Ja.
Aber egal, sollen sie machen.
Eher so für den Look dann wahrscheinlich.
Keine Ahnung. 4,90 € ist auch, finde ich, ein, sagen wir mal, noch annehmbarer Preis. Also ist halt ein vollwertiges Dessert. Schon durchaus, aber auch nicht so ein schweres Dessert und macht halt auch ein bisschen wach und ist aber, hat dieses bisschen blumige, aber auch bittere vom Matcha, was er ja durchaus doch hat und das Süße vom Softeis.
Ja,
und fand ich
aber schon eher Dessert und nicht jetzt als, wenn man sagt, boah, wenn ich jetzt normalerweise ein Stück Kuchen essen würde.
Ja, ich meine, kommt drauf an, wie groß das Stück Kuchen ist.
Ja, das stimmt natürlich.
Also auch so ein Wachmacher am Nachmittag könnte es ja sein. Ne?
Ich bin ja großer Matcha-Fan, deswegen, wie gesagt, ich finde nur so ein bisschen...
Ja, man muss Matcha dafür wirklich mögen, also wirklich.
Ja.
Aber ja, also das habe ich ehrlich gesagt daran gut gefunden, weil ich finde immer, manchmal steht Matcha drauf und dann ist es in erster Linie irgendein Zuckersirup mit irgendwas anderem und irgendwelche Redberry irgendwas Shit und dann ist vielleicht noch ein bisschen grüne Farbe dran, das finde ich dann nicht mehr so gut.
Ja.
Also es ist wirklich Matcha.
Wachmacher am Nachmittag, also ein kleiner Pick-me-up.
Die Alternative für Kaffee-Fans gibt es natürlich auch.
Ich denke manchmal wirklich, also ich trinke ja wirklich sehr, sehr, sehr viel Kaffee. Also Matcha hat bei mir gar, das ist mir doch völlig egal. Also ich trinke das einfach, weil ich das gerne mag. Aber ich habe nie danach das Gefühl, dass ich irgendwie wacher bin. Allerdings bei Kaffee auch nicht mehr. Wenn das aber so wäre und ich bräuchte eine Alternative, weil ich gar keinen Matcha leiden kann.
Ich muss einmal ganz kurz da einhaken, weil ich habe ja mal irgendwann Matcha getestet für einen Matcha-Artikel und ich kann dir sagen, da ist Koffein drin und wenn man genug Matcha zu sich nimmt, spürt man das auch sehr.
Das meine ich gar nicht, sondern ich glaube einfach, dass ich habe so ein Level erreicht,
du spürst es einfach nicht,
was ich dann machen müsste. Vielleicht mehrere von den Kaffee-Popsicles essen, die du auch getestet hast.
Ja, aber die sind wirklich sehr groß. Also wer vielleicht diese Bussi-Schleckdrinks kennt oder diese Lutscheiße, ne, wo die man so, das ist, so ist das, aber halt in doppelt so groß. Also die sind richtig,
also man hat
die sind schon mächtig.
Wie so ein Dürum in der Hand, stelle ich mir gerade. Ich mache hier gerade so eine Bewegung mit meiner Hand.
Also ich überlege gerade, sagen wir mal eine also so dick wie eine dicke Zahnpastatube, aber länger.
Okay, verstehe.
Also schon massiv, gut. Eine Familienpackung Zahnpasta mäßig so. Also schon richtig fettes Teil, kommt auf dem Foto vielleicht nicht so rüber. Aber also, um vorne anzufangen, auch da habe ich mich gefragt, warum hat das noch keiner vorher gemacht. Man nimmt halt so eine Plastikhülle und schmeißt da quasi eine Flüssigkeit rein und schmeißt sie in den Gefrierfach und dann hat man ja quasi ein Lutscheis. Mhm. Und die bei Stoke, die ja sehr guten Kaffee machen, muss man sagen, das ist da, wo die Aderstraße auf die Berliner Allee trifft, da wo dieses ne, was so dreieckig und davor ist ein Parkplatz. Die machen das mit Kaffee, mit Cold Brew, einfach nur Kaffee halt, mit Chai, mit Strawberry Matcha und mit Vanilla Coke und Espresso.
Jetzt habe ich direkt bei dem Strawberry
Matcha.
Chai und Strawberry Matcha mit Milch dann oder mit Wasser? Also ist das immer auf Wasserbasis?
Das habe ich nicht probiert, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, es ist literally einfach das Getränk. Ich glaube mit Milch, aber ich
also
weiß
dann,
es nicht.
Okay,
Aber so, Chai würde ich schon denken, wahrscheinlich schon. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, ich habe Vanilla Coke und Espresso probiert auf Empfehlung des Inhabers und ich fand das.
Nach dem Matcha-Eis noch? Nee.
Nee, das war, glaube ich, ein anderer Tag, hoffe ich doch.
Da war ich 19 Stunden wach.
Warte, es war auf jeden Fall. Naja, also. Ich weiß das gar nicht mehr genau, ehrlich gesagt. Egal. Also es gab auf jeden Fall einen Tag, da habe ich ziemlich viel davon probiert. Und da war ich sehr satt anschließend. Aber das war auf jeden Fall ganz gut und schmeckt süß und nach Kaffee und lecker. Und das Einzige ist, dass es ein bisschen kleckerig ist vielleicht, weil es halt natürlich, also kennt man ja von diesen Schleckdrinks und dadurch, dass das so groß ist, ist das auch. Aber ich finde, man sitzt da auch so schön und so muss man ehrlich sagen, weil das ist ja, der Parkplatz ist abgetrennt durch so eine fette Bambushecke und es ist wirklich richtig, obwohl da Verkehr drumherum ist wie irre, ist das richtig nett da. Ja. Also ganz, ganz süße, niedliche Atmosphäre. Man kann solche Popsicles übrigens auch bei Weird Space in der Hüttenstraße essen, habe ich gesehen, wollte ich jetzt nicht vorenthalten. Bei Stoke kosten die 3,90 €.
Ja.
Und ist wirklich nett so als Kaffeealternative.
Ja, das ist dann eher so, hole ich mir jetzt irgendwie einen Kaffee, Iced Coffee oder halt dann sowas
aber
dann
das und
in der
schön
neuen
ist das,
Form.
Was er dazu ist, ist doch eine gute Kombo.
Sehr gut, sehr gut. Und dann wird es ein bisschen...
Dann wird es Fine Dining. Das habe ich noch nicht probiert. Aus familiären Gründen bin ich leider da noch nicht hingekommen, aber ich habe es vor. Ich kann aber sagen, ich habe schon von Arabic Gourmet Pop-Up was gegessen. Du hast ja auch schon ein längeres Stück über die geschrieben für die Rheinische Post, einen schönen Artikel darüber, wer die sind und was die machen. Und kurz gesagt sind das ja ein paar Jungs, die einen Food-Truck im Prinzip haben und aber immer wieder auch Pop-Ups zunehmend jetzt auch in Düsseldorfer Gastronomien machen, unter anderem in der Rheinton-Weinbar oder im Restaurant Ella waren sie gerade in der Loretto-Straße. Also die machen hier und da und dort immer wunderbare Sachen. Ich habe sie bei Chefs in Town kennengelernt, da haben sie auf dem Köpingmarkt gestanden und ich fand das richtig cool, was sie machen, weil sie ganz wunderschöne, kleine und sehr kreative Bites machen, so häppchenartige, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist
so
halt
schön zum Angucken.
Sehr schön zum Angucken und auch wirklich sehr lecker und schöne Kombinationen. Und die machen im Moment viele Pop-Ups und eins, was man dort immer wieder kriegt, ist der Eclipse Cake. Der hat quasi einen, also da ist dunkle Schokolade dabei, die bildet den Weltraum, kann man sich vorstellen. Dann gibt es ein Maracuja-Gel, das ist die Sonne. Und eine Kaffee-Limette-Panna-Cotta, das ist der Mond. Mm. Und dann kommen noch außenrum zwei knusprige Kekse. Also ich finde, das ist sieht schön aus und ist auch sieht toll aus. Man kann es an vielen Stellen probieren. Am 25. Juli sind sie bei The Dorf Market. Am 30., 31. Juli und 1. August nochmal in der Rheinton-Weinbar. Also ich kann nur empfehlen, sich da einen schönen Abend zu machen. Da gibt es dann natürlich auch die passende Weinbegleitung.
Ja, also das heißt, das ist durchaus, ich finde, das gehört schon in die Reihe dieser sommerlichen Snacks,
durch das,
aber halt dann in einem etwas anderen Zusammenhang.
Ja,
also man kann ja theoretisch, wenn man jetzt wollen würde, könnte man den Tag starten mit einem Eis. Kaffee-Popsicle, weil man erstmal anstatt den Kaffee, den man vielleicht sonst im Bett trinkt, also ich trinke meinen ersten Kaffee immer im Bett, dann könnte man sich eine Currywurst holen.
Zum Frühstück?
Zum Frühstück
ist mir das Wassermelon-Sandwich.
Klar, ja. Sandwich ist ja auch ein. Dann gibt es zum Mittagessen Currywurst.
Und ein schönes Machogato.
Und Machogato. Und dann abends zum Abend, vielleicht muss man dazwischen noch was anderes essen, aber dann glaub so zum nicht. Abschluss trinkt man irgendwie ein schönes Glas Wein. Nach der
Currywurst ist mal eine Runde, ist mal eine Weile.
Ja gut, dann ist das doch dann vielleicht so ein kleines Betthupferl.
Ja, das ist ja dann, da kann man ja dann mehrere dieser kleinen Dishes essen, ne? Also genau, das ist ja, ich weiß gar nicht, ob das dann als Menü serviert wird oder ob man sich dann aussuchen kann, wie viele man will oder so. So auf dem Köpingmarkt hatten die das relativ flexibel gehalten, aber das kann natürlich sein.
Klingt doch nach einem guten, ein guter Snack organisierter Sommertag.
Voll.
Nicht wahr?
Ja, oder zur Not kann man es auch über mehrere Tage.
Zur Not kann man es auch über mehrere Tage machen. Vielen Dank, liebe Helene.
Sehr gerne.
Ich fühle mich inspiriert und habe Hunger. Und
ich
das
auch.
Sind doch zwei Zustände, die ich kenne. Bis später. Tschüss.
Tschüss.
Jetzt kommt das Wochenendwetter für Düsseldorf. Vom Wetterstruxi.
Mit dem heutigen Donnerstag wird die zweite Hitzewelle in diesem Jahr sein Ende finden. Und wir werden jetzt erstmal in ruhigere Fahrwasser kommen. Ruhigere deshalb, weil vor allem die Temperaturen jetzt doch deutlich zurückgehen werden. Gucken wir uns das Ganze jetzt erstmal im Detail an. Wir beginnen erstmal mit dem Freitag und der wird wahrscheinlich noch ein bisschen freundlicher bleiben. Es wird eine Front durchziehen, von der bekommen wir aber ehrlich gesagt gar nicht so wahnsinnig viel mit. Im Tagesverlauf dreht der Wind auf nordwestliche Richtungen und somit steigen die Temperaturen im Tagesverlauf dann nicht weiter an. Das, was wir zumindest an Wärme aufgebaut haben, bei 20 bis 28 Grad, das wird dann auch bis zum Abend hin so bleiben, ehe dann die Temperaturen in der Nacht deutlich zurückgehen werden. Der Samstag, der wird uns je nach Modell relativ viel Sonne bringen. Wir haben eine größere Unsicherheit, gerade was den Nachmittag angeht, beziehungsweise eher was den Vormittag angeht. Wir haben es nämlich mit einer nordwestlichen Strömung zu tun und diese nordwestliche Strömung, die wird relativ bodennah Feuchtigkeit von der Nordsee zu uns transportieren. Deswegen kann es sein, dass gerade in der ersten Tageshälfte viele kompakte, dichte Wolkenfelder über uns hängen, die sich zum Nachmittag hin auflösen würden. Temperaturen liegen im Groben so bei 15 bis 17 Grad am Morgen und 25 bis 27 Grad je nach Sonnenscheindauer am Nachmittag. Der Sonntag, der wird ein ähnliches Bild liefern. Wir werden es erneut mit tief hängenden Wolkenfeldern zu tun bekommen. Und dementsprechend wird die Sonne sich erstmal schwer tun, kann sich zum Nachmittag hin dann erneut besser durchsetzen. Wenn sie das tut, steigen die Temperaturen nochmal auf bis zu 25 Grad an. Ansonsten bleibt es mit 21 bis 22 Grad unter der Wolkendecke doch deutlich frischer. Der Wind ist dabei spürbar, kommt aus nordwestlichen bis nördlichen Richtungen und in Böen erreichen wir bis 40 Kilometer pro Stunde. Das ist das Wochenende. Die neue Woche, die startet ähnlich mit vielen Wolken und die Temperaturen werden dabei so 22 bis 24 Grad erreichen. Aber das eigentliche Thema, was uns im Moment doch deutlich beschäftigt, ist die Trockenheit. Wir sehen es mittlerweile auch an den ganzen Wiesen. Da ist überhaupt kein Grün mehr. Das ist alles staubtrocken, der Boden ist staubtrocken. Und eigentlich bräuchten wir jetzt mal wirklich konstant über zwei Wochen hinweg immer wieder Niederschläge, am besten ruhigen, relativ leichten Landregen, sodass der Boden auch erstmal so ein bisschen aufgeweicht werden kann, damit überhaupt der Regen richtig in den Boden einsickern kann und wir dann daraus resultierend auch wieder richtig feuchten und nährstoffhaltigen Boden bekommen werden, vor allem für die Natur, die es jetzt so bitter nötig hat. Aber davon ist im Moment nach wie vor keine Spur. Obwohl wir den Wetterwechsel jetzt gerade am morgigen Freitag bekommen werden, da wird sich an Niederschlag nicht so wirklich viel tun, wenn überhaupt Regen fällt. Ich gehe davon aus, dass es sogar trocken bleibt. Und dann müssen wir tatsächlich noch bis Ende Juli, Anfang August warten, bis dann so die ersten nennenswerten Niederschlagssignale in den Modellen auftauchen. Das Thema Trockenheit, das wird uns weiter beschäftigen. Und über früh oder lang werden wir in auch Grundwasserprobleme bekommen. Deswegen alles keine Schwarzmalerei, Apokalypse herausrufen oder sonst irgendetwas, sondern einfach nur ganz nüchtern betrachtet, wir haben ein Trockenheitsproblem. Und die Temperaturen aus den vergangenen 4 Wochen und die Sonnenscheindauer aus den vergangenen 4 Wochen, die tut ihr Übriges oder verschärft diese Lage einfach zusätzlich, dass uns einfach wahnsinnig viel Regen fällt. Und dementsprechend dort, wo wir bewässern können und dort, wo wir unsere Natur schützen können, gerade was so Gras angeht, gerade was so Wiese angeht, gerade was so Pflanzen angeht, die sind über jeden Tropfen Wasser, sind sie gerade unheimlich dankbar, bevor alles verwelkt und bevor alles richtig, ja, richtig trocken einfach nur aussieht. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder zum Wochenendwetter. Bis dann, ciao, ciao.
Mehr Düsseldorf-Wetter gibt es im Wetterstruxi-Blog. jensstrux.blog.
Das war der Rheinpegel für diese Woche. Wenn ihr mir eine wirklich große Freude machen wollt, dann abonniert doch diesen Podcast überall, wo es ihn zu abonnieren gibt. Und wenn ihr schon dabei seid, dann bewertet ihn doch auch gleich und teilt diesen Podcast. Erzählt jemandem davon, der oder die Düsseldorf liebt oder noch viel besser, der oder die das gefälligst bald lernen soll. Mein Name ist Tosja Kormann. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Den Rheinpegel gibt es jeden Donnerstag neu. Folgt dem Podcast jetzt in eurer Podcast-App, um keine Episode mehr zu verpassen.